In unserer Predigtserie durch das Matthäusevangelium sind wir letzten Sonntag an den Anfang der Bergpredigt gekommen. Diese wunderbare Predigt, die Jesus am Anfang des Matthäusevangeliums gibt. Und als Jesus die Volksmenge sah, haben wir gesehen, geht er auf einen Berg und seine Jünger kommen zu ihm. Er scheint also so, als würde Jesus denn der Volksmenge aus dem Weg gehen. Jesus ist bekannt geworden durch seine Wunder, durch seine Reden mit Vollmacht. Immer mehr Leute kommen von überall zu ihm, um ihn sehen, um ihn hören, um ihn erleben zu wollen. Und als Jesus sie sieht, geht er weg auf den Berg. Die Jünger kommen zu ihm und er beginnt sie zu lehren, was es heißt, unter ihm als dem neuen, wahren und weisen König zu leben. Er beginnt seine Jünger zu lehren, was es heißt, seine Jünger zu sein. Und diese zu Recht bekannte Predigt von unserem Herrn fängt mit den sogenannten Seligpreisungen an. Wir lesen die Verse 3 bis 12. Wir werden uns heute Morgen auf die zweite Seligpreisung konzentrieren, also auf Vers 4. Matthäus 5, wir lesen ab Vers 3. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihr ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Wir werden uns heute Morgen, wie erwähnt, Vers 4 anschauen. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Und ich möchte heute Morgen zeigen aus diesem Vers 4 die folgenden drei Dinge. Drei Aufrufe an uns. Erstens, sei traurig über die Sünde in der Welt. Sei traurig über die Sünde in der Welt. Zweitens, sei traurig über die Sünde in dir. Sei traurig über die Sünde in dir. Und drittens, erwarte Trost bei dem Herrn. Etwas, das unsere Familie besonders an der Stadt Bern liebt, ist die Aare. Wir lieben es, wie wir im Sommer in die Aare hineinspringen können, wie wir dort Abkühlung finden können, wie wir uns runtertreiben können. Wir genießen diesen wunderbaren, sauberen, kühlen und auch schnellen Fluss. Doch jedes Jahr erfahren wir, dass die Aare auch ihre Gefahren hat. Jedes Jahr lesen wir von Menschen, die ertrinken in der Aare, Menschen, die umkommen, weil sie diese Gefahr unterschätzen. Schon als Kind wurde ich vor den Strudeln in der Aare gewarnt, die einen nach unten reißen können. Und die Anweisung an mich als Kind war immer wieder etwas, das uns als Mensch ganz widerstrebt. Lass dich von diesem Strudel ganz hinunterreißen, und wenn du unten bist, dann sollst du dich seitlich abstoßen. Unser natürlicher Reflex ist, dieses Hinunterreißen zu kämpfen, versuchen oben zu bleiben, und man hört, dass dies manchen Menschen tragischerweise zum Verhängnis wird. Lass dich ganz nach unten reißen, stoß dich seitlich ab, damit du wieder ganz hinaufkommst. Und das ist ein gutes Bild für unseren Predigttext heute Morgen. Es geht darum, dass wenn wir nach oben kommen zu wahrer Freude, es zulassen müssen, dass wir ganz nach unten kommen zu wahrer Trauer. Wenn du wirklich glücklich sein willst in deinem Leben, dann musst du diese wahre Trauer, von der Jesus hier spricht, in deinem Leben zulassen. Zuerst nach unten und erst dann nach oben. Zuerst Trauer, dann Freude. Auch hier merken wir, dass unser natürlicher Reflex ist, diese Trauer zu verleugnen, sie nicht zuzulassen. Doch wenn wir das tun, dann werden wir nicht so wahre Freude finden. Der britische Prediger Martin Lloyd-Jones sagt er über die Seligpreisungen das Folgende. Die Seligpreisungen skizzieren den Christen in seinen wesentlichen Charakterzügen und Merkmalen. So und nur so sieht der Mensch aus, der wirklich glücklich und gesegnet ist. Das ist der Mensch, den man wahrhaft beglückwünschen kann. In den Seligpreisungen gibt uns der Herr Jesus aus einer Beschreibung des Charakters von allen Christen zu allen Zeiten, von all denen, die zum Reich Gottes gehören. So wie er beschreibt, sollen wir sein. Und wenn wir die Seligpreisungen ehrlich lesen, dann merken wir, dass diese Dinge nicht natürlicherweise auf uns zutreffen. Natürlicherweise sehen wir keinen Gewinn in Trauer. Wir vermeiden Trauer. Die Seligpreisungen rufen uns Erinnerung, dass wir Gottes Werk der Wiedergeburt brauchen, dass wir von Neuem geboren werden müssen, damit diese Dinge, die nicht natürlich für uns sind, durch den Geist für uns zutreffen. Letzten Sonntag haben wir uns die erste dieser Seligpreisungen angeschaut, in Vers 3. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und auch hier merken wir schnell, wir wollen nicht natürlicherweise geistlich arm dastehen. Wir reden gerne von dem, was wir können, von dem, was gut von uns oder über uns ist. Doch wenn wir auch das als Beschreibung von uns Christen sehen, diese erste Seligpreisung, dann erkennen wir, dass Christen Menschen sind, die nicht von sich aus, nicht von Natur aus so sind, aber durch den Geist so sind, wie hier beschrieben ist. Es sind Menschen, die erkannt haben, dass wir von Natur aus nicht gut sind. Wir sind von Natur aus nicht so, wie es Gott möchte. Wir erkennen, dass wir geistlich arm sind. Wir erkennen unsere Not, wir erkennen unsere Bedürftigkeit. Und Jesus sagt, das Reich der Himmel gehört nicht denen, die reich sind an guten Werken, die viel aufweisen können, sondern es gehört denen, die ihre geistliche Armut anerkennen. Sie erkennen, dass sie mit leeren Händen zu Gott kommen. Dass sie allein auf seine Gnade hoffen können. Sie erkennen, dass sie Gottes Vergebung, aber auch Gottes Veränderung brauchen. Und sie vertrauen, dass Gott uns im Evangelium beides gibt. Durch unseren Glauben an Jesus gibt er uns die Vergebung, die wir nötig haben, und er gibt uns auch die Veränderung, die wir nötig haben. Ich zitiere noch einmal Martin Lloyd-Jones. Er sagte, und wir sollen nicht nur so sein, wie in den Seligpreisungen beschrieben, wir können auch so sein. Das ist die zentrale Herrlichkeit des Evangeliums. Dass all diese Dinge, die Jesus hier beschreibt, zunehmend wahr werden sollen und können durch den Geist, der in uns wirkt. Heute Morgen sehen wir die zweite dieser Seligpreisungen. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Und bevor wir zu dieser Seligpreisung kommen, wollen wir uns kurz Gedanken machen, was dieses Wort glückselig überhaupt bedeutet. Ich bin letzte Woche nicht auf dieses Wort eingegangen, nicht groß darauf eingegangen. Aber wir sehen, dass jede der Seligpreisungen mit diesem gleichen Wort beginnt. Glückselig, glückselig, glückselig. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, was meint Jesus damit? Was bedeutet dieses glückselig? Glückselig ist das Wort, das die Schlachter 2000 braucht, um dieses griechische Wort zu übersetzen. In anderen Übersetzungen wird das Wort mit selig übersetzt oder mit glücklich zu preisen. Wenn wir erkennen, dass verschiedene Übersetzungen verschiedene Wörter brauchen, um dieses Wort zu übersetzen, dann wird deutlich, dass es offenbar nicht so einfach und eindeutig ist, was dieses Wort, dieser Begriff bedeutet. Und der Grund daran liegt, dass man diesen Gedanken, dass mit diesem glückselig ausgedrückt wird, nur schwer mit einem einzigen Wort beschreiben kann. Stellt euch einen jungen Mann vor. Er wächst in einem guten Elternhaus auf. Er sieht gut aus, er ist groß, schlank, muskulös. Und er ist gut erzogen, er hat gute Manieren. Er ist freundlich und er ist intelligent. Er spricht fließend Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch. Er studiert und findet einen guten, bei den Menschen angesehenen Job. Er ist erfolgreich in seiner Karriere. Er heiratet seine bildhübsche Frau. Er hat 2 wunderbare Kinder. Dieser Mann kauft irgendeinmal ein Einfamilienhaus, er fährt ein schönes Auto. Auch seine Kinder werden irgendeinmal erfolgreich sein. Sie sind beliebt in der Nachbarschaft, beliebt in der Schule. Er ist gesund bis am Ende seines Lebensende. Die Welt schaut auf diesen Mann und sagt, dies ist ein gesegneter Mann. Ohne an Gott zu glauben. Man erkennt sofort, in den Maßstäben dieser Welt ist dieser Mann gesegnet. Er ist glückselig zu preisen. Und genau davon spricht unser Herr, wenn er sagt, glückselig. Jemand, den man anschaut und bei dem man sieht, er ist von Gott gesegnet. Er ist glücklich zu preisen. Nur, dass uns Jesus hier zeigt, in diesen Seligpreisungen, dass das gesegnete Leben aus der Sicht Gottes anders aussieht als aus der Sicht der Welt. Das Königreich Gottes steht in völligem Kontrast zum Königreich dieser Welt. Jesus macht dies im Matthäusevangelium immer und immer wieder deutlich. Nicht, dass irgendetwas im Leben dieses fiktiven Mannes, das ich gerade beschrieben habe, per se falsch wäre. beim Königreich Gottes, das uns Jesus in der Bergpredigt erklärt, geht es nicht um Äußerlichkeiten oder weltlichen Erfolg oder Beliebtheit. Was Jesus hier beschreibt, ist eine Person, der gesegnet ist, glückselig ist aus der Sicht Gottes. Der glücklich zu preisen ist, nicht aus der Sicht der Welt, sondern aus der Sicht von Gott selbst. Und so ist auffallend, dass all diese Seligpreisungen das Innere von uns ansprechen. Sie stehen in krassem Kontrast zu dem, was die Welt als gesegnet anschauen würde. Die Welt würde nicht sagen, dass jemand gesegnet ist, der geistlich arm ist. Und die Welt würde auch nicht sagen, dass jemand glückselig ist, der trauert. Doch genau das sagt Jesus in dieser zweiten Seligpreisung. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. In dieser zweiten Seligpreisung spricht Jesus von Trauer. Und wir wollen uns jetzt in den nächsten zwei Punkten Gedanken machen, von was für einer Trauer spricht Jesus hier. Und der erste Punkt der heutigen Predigt ist: Sei traurig über die Sünde in der Welt. Sei traurig über die Sünde in der Welt. Glückselig sind die Trauernden. Das Wort, das Jesus hier braucht für Trauer oder die Trauernden, beschreibt jede Art von Trauer. Aber es beschreibt eine markante Art von Trauer. Eine Trauer, die man erlebt, wenn zum Beispiel jemand stirbt. Es ist wichtig, daran zu denken, dass Jesus in all den Seligpreisungen von Dingen spricht, die Christen charakterisieren sollen. Und somit ist klar, dass es hier nicht um irgendwelche Trauer geht, die jeder Mensch erlebt. Wenn Jesus sagt, glückselig sind die Trauernden, dann spricht er nicht von einer Art von Trauer, die jede Person in dieser Welt erlebt. Denn wir alle in dieser in Sünde gefallenen Welt erleben Trauer. Christen wie Nicht-Christen. Wir alle kennen die Trauer, wenn nahe Menschen sterben. Wir kennen die Trauer, wenn liebgewonnene Menschen erkranken. Einige von uns kennen die Trauer, die davon kommt, wenn wir gerne Kinder haben möchten, aber Jesus, Gott gibt sie uns nicht. Diese Arten von Trauern sind allen von uns bekannt, ob Christ oder Nicht-Christ. Und natürlich verspricht uns Gott seinen Kindern auch in diesen Trauern Trost. Er ist nahe bei denen, die trauern. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass dies nicht die Trauer ist, die Jesus in dieser Seligpreisung anspricht. Jesus spricht hier von einer Trauer, die nur Christen erfahren können. Und es ist eine geistliche Trauer, eine Trauer über die Sünde. Und wir sehen diesen Gedanken an verschiedenen Stellen im Alten wie auch im Neuen Testament. Ich möchte euch bitten, kurz zum 1. Korintherbrief zu gehen. 1. Korinther, Kapitel 5. Paulus gebraucht hier das genau gleiche Wort, wie Jesus es braucht. Hier wird es mit Leid übersetzt. Paulus schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Korinth. Er spricht hier in Kapitel 5 davon, dass die Gemeinde in Korinth einen Mann, der in grobe, offene und unbußfertige Sünde lebt, hätte ausschließen müssen. Doch die Gemeinde tut es nicht. Und er schreibt ihnen die folgenden Worte in 1. Korinther 5, Vers 2. Und ihr seid aufgebläht. Und hättet doch ihr Leid tragen sollen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan wird. Dieses Wort Leid tragen ist das gleiche Wort wie das Trauen, das Jesus braucht. Ich denke, dass es in unserer Seligpreisung die gleiche Bedeutung hat, wie Paulus sie hier braucht. Paulus spricht von einer Art Leiden, von einer Trauer, die entsteht, wenn jemand, den man liebt, konfrontiert werden muss und schlussendlich aus der Gemeinde ausgeschlossen werden muss. Versteht ihr diese Art von Trauer, die hervorgebracht wird, wenn Sünde ans Licht kommt? Wenn Sünde anfängt zu trennen, wenn die Gemeinde jemand, den sie liebt, mit dem sie Sonntag für Sonntag Jesus anbetet, mit dem sie Gottes Reich baut und Gott dient, ausschließen muss. Es beschreibt Leid oder Traurigkeit in Bezug auf Sünde. In einem ähnlichen Sinn braucht es Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 12. Bitte geht kurz zum nächsten Buch im Neuen Testament, im 2. Korintherbrief. Paulus ist hier am Ende des 2. Korintherbriefes, sehr wahrscheinlich sein dritter Brief an diese Gemeinde, der zweite, der uns überliefert ist. Und er macht sich offenbar immer noch Sorgen um diese Gemeinde, um die geistliche Gesundheit von ihnen. Und hier ist es, was er ihnen schreibt, in Kapitel 12, ab Vers 20. Er sagt, denn ich fürchte, wenn ich komme, könnte ich euch nicht so finden, wie ich wünsche. Und ihr könntet auch mich so finden, wie ihr nicht wünscht. Es könnte Streit unter euch sein, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit, Unruhe, sodass mein Gott mich nochmals demütigt bei euch, wenn ich komme und ich trauen muss über viele, die zuvor schon gesündigt und nicht Buße getan haben, wegen der Unreinheit und Unzucht und Ausschweifung, die sie begangen haben. Paulus erwähnt, dass er trauern muss, dass er traurig ist über viele. Er befürchtet, dass er nach Korinth kommen und trauern muss, weil einige von der Gemeinde in Korinth nicht Buße getan haben. Seht ihr, seine Trauer, die Trauer, die er empfindet, ist verbunden mit der Sünde in der Welt und hier besonders der Sünde in der Gemeinde. Er ist traurig darüber, dass diese Menschen nicht Buße getan haben. Er leidet darunter, dass diese Menschen, die er liebt und die er kennt, dieses Evangelium bekennen, nicht über ihre Sünden betrübt sind und Buße tun. Bei allem, was wir wissen über den Apostel Paulus, können wir sagen, dass er kein deprimierter, freudloser Christ war. Er ruft Christen auf, sich alle Zeit zu freuen im Thessalonikerbrief. Wir lesen von ihm, als er mit Silas im Gefängnis war, lobte er Gott mit Liedern. Er spricht davon, dass Freude etwas ist, das uns der Heilige Geist gibt, das er bewirkt in uns. Aber gleichzeitig kennt Paulus diese tiefe Trauer, diese tiefe Trauer über Sünde. Wir sehen diese Trauer nicht nur bei Paulus. Wir gehen jetzt kurz ins Alte Testament. Und wir wollen uns dort zwei Stellen anschauen. Die erste finden wir in Esra, Kapitel 10. Esra, Kapitel 10, wir sind hier in der Situation, dass nachdem Israel im Exil war, kamen einige von ihnen zurück. Sie kommen zurück ins gelobte Land, sie fangen wieder an, sich zu versammeln als Gottes Volk. Aber auch hier lesen wir von diesem Leid, von dieser Traurigkeit über die Sünde. Esra Kapitel 10, wir lesen die Verse 1 bis 6. Während nun Esra so betete und sein Bekenntnis ablegte, weinend und hingestreckt vor dem Haus Gottes, versammelte sich zu ihm aus Israel eine sehr große Versammlung von Männern, Frauen und Kindern. Denn das Volk weinte sehr. Und Schechanja, der Sohn des Jechiels, von den Söhnen des Elams, ergriff das Wort und sprach zu Esra: Wir haben unserem Gott die Treue gebrochen, dass wir fremde Frauen aus den Völkern des Landes heimgeführt haben. Nun aber ist noch Hoffnung für Israel in dieser Sache. Lasst uns nun einen Bund schließen mit unserem Gott, dass wir alle Frauen und die von ihnen geboren sind, hinaus tun nach dem Ratschluss des Herrn und derer, die das Gebot unseres Herrn fürchten. Und es soll nach dem Gesetz gehandelt werden. Steh auf, denn du musst handeln in dieser Sache. Wir wollen dir beistehen, führe es mutig aus. Da stand er auf und er nahm einen Eid von den Obersten, den Priestern, der Leviten und ganz Israels, dass sie nach diesem Wort handeln wollten, und sie schworen. Und Esra stand auf von dem Platz vor dem Haus Gottes und ging in die Kammer Johanans, des Sohnes Eliaschibs. Er ging dort hinein und aß kein Brot und trank kein Wasser, denn er trug Leid wegen des Treuebruchs derer, die weggeführt gewesen waren. Auch hier sehen wir, wie ein Mann Gottes traurig ist und auch das Volk mit ihm traurig über die Sünde unter ihnen. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Eine zweite Stelle im Alten Testament ist in Psalm 119, die von dieser Trauer handelt, die uns diese Trauer beschreibt. Psalm 119, ich bitte euch auch dort kurz aufzuschlagen. Wir wissen nicht, wer diesen Psalm 119 geschrieben hat. Viele nehmen an, dass es der König David war, aber wir wissen es nicht mit Sicherheit. Was wir wissen ist, dass der Schreiber dieses Psalmes das Wort Gottes liebte. Und dieser Psalm ist ein Loblied an das Wort Gottes, an die Offenbarung Gottes, an das Gesetz Gottes. Der Schreiber dieses Psalmes liebte das Wort Gottes und er hasste Sünde. Noch hier sehen wir diese Trauer, die uns Jesus beschreibt, diese Trauer über Sünde. Wir lesen die Verse 129 bis 136 von Psalm 119. Wunderbar sind deine Zeugnisse. Darum bewahrt sie meine Seele. Die Öffnung deiner Worte erleuchtet und es gibt den Unverständigen Einsicht. Ich tue meinen Mund weit auf und lechze, denn mich verlangt nach deinen Geboten. Wende dich zu mir und sei mir gnädig nach deinem Rechtsspruch für die, welche deinen Namen lieben. Mache meine Schritte fest durch dein Wort und lass nichts Böses über mich herrschen. Erlöse mich von der Bedrückung durch Menschen und ich will deine Befehle befolgen. Lass dein Angesicht leuchten über deinen Knecht und lehre mich deine Anweisungen. Und dann sagt er, Vers 136, Tränenströme fließen aus meinen Augen, weil man dein Gesetz nicht befolgt. Seht ihr das tiefe Leiden von diesem Psalmisten? Weil Gottes Gesetz nicht befolgt wird. Sünde ist das Brechen von Gottes offenbartem Gesetz. Wir sind nicht, tun nicht oder denken nicht so, wie Gott es in seinem Gesetz offenbart hat. Und der Schreiber von diesem Psalm 119 empfindet tiefe Trauer darüber, dass Gottes Gesetz nicht gehalten wird, dass Gottes Gesetz gebrochen wird. Tränenströme fließen aus meinen Augen, beschreibt er. Es lässt ihn nicht kalt, dass Menschen um ihn herum, Menschen in der Welt, Gottes Gesetz brechen. Er ist tief betrübt darüber, traurig, dass Menschen gegen Gott sündigen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu sehen, dass es hier nicht darum geht, dass jemand gegen uns sündigt. Ich glaube, es ist sehr einfach, dass wir traurig darüber sind, wenn Menschen gegen uns sündigen, dass wir betrübt darüber uns sind, wenn jemand sich nicht gut uns gegenüber verhält. Aber was der Psalm 119 nach Jesus anspricht, ist eine Trauer, die davon kommt, wenn gegen Gottes Gesetz gesündigt wird. Nicht gegen uns, sondern gegen Gott. Wie geht es dir mit dieser Sünde, mit der Sünde in der Welt? Empfindest du Trauer darüber? Stört es dich, dass Menschen auf der ganzen Welt Sünde gutheißen, dass sie Sünde feiern? Betrübt es dich, dass Gottes Gesetz nicht gehalten wird? Ich glaube, eine Art, wie wir dies sehen, ist, wie wir darauf reagieren, wenn wir zum Beispiel in einem Film damit konfrontiert werden mit Sünde. Findest du es unterhaltsam, wenn gesündigt wird in einem Film? Oder empfindest du Trauer darüber, dass gegen Gottes Gesetz gesündigt wird? Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Sei traurig über die Sünde in der Welt. Der zweite Punkt ist, sei traurig über die Sünde in dir. Selbstverständlich bedeutet Trauer über die Sünde nicht nur, dass wir traurig sind über all die Sünde, die da draußen passiert, die die anderen tun, die wir sehen und beobachten, sondern Trauer über Sünde bedeutet primär natürlich auch, dass wir traurig sind über die Sünde in uns. Dass wir traurig sind, wenn wir gegen Gott sündigen. Und auch dies sehen wir im Leben von treuen Männern und Frauen Gottes in der Bibel wie auch in der Geschichte. Wir wollen eine Stelle gemeinsam anschauen in Römer Kapitel 7. Ich bitte euch zurück ins Neue Testament zu gehen und wir wollen kurz zum Römerbrief gehen. Wir haben heute Morgen schon aus Kapitel 6 gelesen. Und wir haben gelesen und gehört, wie Paulus beschreibt, wie wir von der Sünde losgekauft worden sind. Und Paulus erkennt gleichzeitig auch die Realität, dass die Sünde immer noch Macht ausübt in unseren Herzen. Dass wir noch nicht befreit sind von der Gegenwart der Sünde in unserem Leben. Und er ist betrübt darüber, nicht nur über die Sünde da draußen in der Welt, sondern auch über die Sünde ganz persönlich in seinem Herzen. Und denkt daran, dass dies der Apostel Paulus ist, der dies schreibt. Auf der Höhe seines Dienstes als Apostel. Wir lesen Römer 7 ab Vers 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar in mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Paulus beschreibt hier diesen Kampf zwischen seinem Fleisch und seinem Geist. Er, der Jesus erlebt hat, der Befreiung erlebt hat von der Knechtschaft der Sünde, lebt immer noch die Gegenwart der Sünde in seinem Innern. Er beschreibt diesen Kampf zwischen seiner alten Natur und seiner neuen Natur und er erkennt, dass auch er als Kind Gottes manchmal das tut, was er eigentlich hasst. Und er ist betrübt darüber. Er sagt, ich elender Mensch. Ich elender Mensch. Er trauert über die Gegenwart der Sünde in seinem Innern. Wie geht es dir mit dieser Traurigkeit über deine eigene Sünde in dir selbst? Manchmal denken wir, dass dieses Bewusstsein über die Gegenwart unserer Sünde ein Zeichen dafür ist, dass wir nicht gerettet sind. Aber ich glaube, es ist eher das Gegenteil der Fall. Wenn wir betrübt sind über die Sünde in uns, wenn uns diese Sünde bewusst wird und wir darüber traurig sind, ist es nicht ein Zeichen, dass wir gerettet sind? Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Sei nicht nur betrübt oder traurig über die Sünde in der Welt, sei betrübt und traurig über die Sünde in dir. Aber Jesus geht noch weiter in seiner Seligpreisung. Und dies bringt uns zum dritten und letzten Punkt. Erwarte Trost bei dem Herrn. Erwarte Trost bei dem Herrn. Sei traurig über die Sünde in der Welt, sei traurig über die Sünde in dir, aber erwarte gleichzeitig Trost bei dem Herrn. Jesus sagt, denn sie sollen getröstet werden. Die Seligpreisung ruft uns nicht nur auf zu trauen, sie ruft uns auch auf, voller Hoffnung zu sein. Voller Hoffnung zu leben. Voller Hoffnung, weil auf die Trauer Trost folgt. Das sind zwei Dinge, die deutlich werden, wenn wir diesen zweiten Teil anschauen, denn sie sollen getröstet werden. Erstens, es ist klar, dass der Trost zu uns kommt von außen her. Da ist jemand, der uns tröstet. Wir trösten nicht uns selbst. Wir werden getröstet. Ich glaube, es ist offensichtlich, dass Jesus hier von Gott selbst spricht. Es ist Gott, der Trost bringen wird. Und es ist nicht erstaunlich, wenn wir daran denken, dass Jesus hier von einer Trauer spricht, die wir selbst verursacht haben, eine Trauer, die von unserer Sünde kommt. Eine Trauer, die davon kommt, dass wir gegen ihn rebelliert haben. Aber er ist der, der uns trösten wird. Und er hat diesen Trost bereits im Alten Testament angekündigt. Ich lese euch Jesaja 40, Verse 1 und 2 vor. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist, denn sie hat von der Hand des Herrn Zweifaches empfangen für all ihre Sünden. Gott kündigt im Alten Testament an und erfüllt im Neuen Testament das, was er verspricht, dass er Trost bringen wird. Und dieser Trost kommt durch der er hier spricht in Matthäus 5, durch Jesus selbst, durch diesen König. Den Menschen von überall her zu sich ruft, folgt mir nach. Der schlussendlich sein Leben gibt am Kreuz, damit wir nicht für unsere Sünden büßen müssen, sondern durch seinen Tod und seine Auferstehung Vergebung erlangen dürfen. Wir werden von Gott getröstet werden. Gott, der unsere Sünden vergibt, Gott, der unsere Tränen abwischt, Gott, der unser Leid wegnimmt, Gott, der sich uns gnädig zeigt. Aber das Zweite, das wir sehen, in diesem zweiten Teil, denn sie sollen getröstet werden, ist, dass dieser Trost etwas Zukünftiges ist. Seht ihr das? Dieser Trost ist etwas Zukünftiges. Und ich glaube, das macht deutlich, dass diese Trauer etwas ist, das wir jetzt immer noch erleben. Wir werden nicht getröstet, sobald wir Christen sind, und dann werden wir niemals mehr betrübt sein über unsere Sünde. Nein, diese Trauer über unsere Sünde und die Sünde in der Welt ist etwas, das uns charakterisiert. Etwas, das uns ausmacht. Die Sünde in uns und in der Welt stört uns. Aber wir leben voller Hoffnung, trotz dieser Trauer und in dieser Trauer, weil wir auf den zukünftigen Trost hoffen, der völlig unsere sein wird, wenn wir in aller Ewigkeit mit Jesus sein werden. Die Hoffnung, die wir jetzt haben auf die Zukunft mit Jesus, tröstet uns jetzt in aller Traurigkeit und Freude. Ich habe am Anfang dieses Beispiel erzählt von diesem Strudel, der uns herunterzieht und gegen den wir uns nicht wehren sollen. Ich glaube, unsere Tendenz ist es oft, dass wir die Traurigkeit über die Sünde nicht zulassen wollen. Dass wir denken, wir sollten nicht traurig sein, wir sollten nicht betrübt sein, weil uns ist ja vergeben. Aber liebe Geschwister, ich denke, es ist wichtig, dass wir diese Trauer zulassen. Denn unsere Sünde gegen Gott ist immer noch Sünde gegen Gott. Unsere Sünde gegen Gott sollte uns auch heute betrüben. Und gleichzeitig blicken wir in unsere Traurigkeit über die Sünde zu Jesus. Der unsere Hoffnung ist, der Trost bringen wird, der Trost geben wird für alle Ewigkeit, wenn wir bei ihm sind, für immer mit ihm und mit dem Vater versöhnt. Ich glaube, diese Seligpreisung, wie alle anderen Seligpreisungen, führen uns vor Augen, wie notwendig es ist, dass wir von Neuem geboren werden. Denn von Natur aus lieben wir die Sünde. Wir haben keinen Hass gegen die Sünde. Wir empfinden keine Trauer für die Sünde. Und wenn du heute Morgen hier bist und das stimmt nicht für dich, es spielt für dich keine Rolle, wie du lebst. Es spielt für dich keine Rolle, wie die anderen um dich leben. Es bringt keine Traurigkeit hervor. Dann weiß ich nicht, ob du von dir sagen kannst, dass du Christ bist. Denn Jesus beschreibt hier in dieser Seligpreisung, wie Christen sind. Nicht vollkommen, nicht perfekt, aber in diese Richtung gehend. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Und wenn du merkst, das stimmt nicht für dich, dann gibt es eine gute Nachricht. Die Seligpreisungen sind nicht die Art und Weise, wie wir ins Reich der Himmel kommen. Jesus hat das früher schon gesagt im Matthäus-Evangelium, im Kapitel 4. Er ruft dort zur Buße auf. Und er ruft dich auch heute Morgen auf, wenn du ihn nicht kennst, tu Buße und glaube an das Evangelium. Glaube darauf, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist. Dass er für deine Sünden auferstanden ist. Wende dich ab von deiner Sünde und vertraue auf ihn. Lass uns miteinander beten.